Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid.
Wie schnell so eine Woche doch wieder rumgeht und wir sind schon bei Folge 7, Marie.
Ja.
Sind wir selber ein bisschen überrascht und auch stolz auf uns, oder? Weil wir haben am Anfang ja so gedacht, oh, wöchentliche Veröffentlichung. Huiuiuiui, ob wir das so in unserem Terminplaner reinbekommen. Aber es klappt erstaunlich gut und wir haben ja so ein paar Dinge einfach im Terminkalender, glaube ich, umgestellt für uns und so ein paar Tricks und Kniffe einfach entwickelt, wie es gut funktionieren kann, dass wir uns auch die Folgen gut vorbereiten können und wechseln uns auch gut ab. Also das klappt erstaunlich gut. Bin ich stolz auf uns.
Zumindest sitzen wir in Woche 7 hier und haben es jetzt 7 Folgen geschafft, diese schon durchzuziehen. Nein, es macht große Freude und wie du sagst, man muss sich so ein bisschen darauf einstellen. Ich glaube, man muss schauen, wie man es organisiert und dann muss man sich da ein bisschen reinfinden und dann wird das, glaube ich, eine gute Sache. Zumindest jetzt die letzten 7 Wochen. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt noch urlaubsmäßig wird, wenn wir tatsächlich dann beide auch mal nicht nur eine Woche, sondern in den Sommerferien oder ähnliches auch ein bisschen länger weg sind. Aber das schaffen wir auch. Da ja, bin ich sehr zuversichtlich. Ich dann streamen wir von irgendwelchen Stränden, den Bergen.
Hast du Pläne?
Mal gucken. Das teile ich euch dann mit.
Hier ist Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Apropos, weil wir gerade über Thema Tricks und Knips und Alltagsorganisation sprechen. Mir wurden in letzter Zeit erstaunlich viele Lifehacks, nennt man die ja, über Social Media reingespielt. Und das finde ich auch so interessant in unserem Alltag generell. So Lifehacks, die man einfach so selber entwickelt, einfach aus Erfahrung heraus. Aber auch gerade wir als Hebammen übernehmen ja oft so Dinge von erfahreneren Kolleginnen, die einfach irgendwas für sich entwickelt haben, was sie irgendwie gut finden und dann von Generation zu Generation und Hebamme zu Hebamme weitergeben. Und ich wollte ein Lifehack noch Bezug nehmen auf die letzte Folge heute mitbringen, weil da haben wir ja über das Thema Beikost gesprochen und da fiel mir dann danach noch was ein, was ich unglaublich praktisch fand während unserer Beikostzeit. Nämlich, wir hatten an unserem Hochstuhl so einen Haken, den man quasi dran kleben kann und dann auch, wenn man den eben nicht mehr braucht, wieder abziehen kann, so einen selbstklebenden. Und da hatten wir immer ein Lätzchen dran. Und das fand ich deswegen so praktisch, weil wenn du dieses Ding brauchst, suchst du das ja immer, es ist irgendwie nicht griffbereit oder es liegt irgendwie blöd in der Küche rum und ist nicht aufgeräumt und stört dann irgendwie und wird von A nach B geräumt. Das wollte ich gerne noch mit euch teilen, weil das fand ich irgendwie, war ein guter Lifehack, war irgendwie praktisch. Hast du irgendwas so in deinem Hebammenalltag irgendwie einen Lifehack, wo du sagst, den wendest du regelmäßig an, den hast du übernommen, den findest du gut?
Erstmal muss ich sagen, finde ich es ganz toll, dass deine Tochter ein Lätzchen getragen hat. Das war bei uns nicht der Fall. Somit sah unsere Küche und sie auch dementsprechend aus. Also für alle, die ein Lätzchen haben, ist das bestimmt ein guter Hack. Bei mir wäre dieser Haken leider leer oder
Wäsche.
Ganz voll geblieben. Okay. Zumindest ungebraucht, sagen wir es so. Ein Lifehack, den ich super finde, beziehungsweise ist gar nicht so ein Lifehack, aber wir hatten es ja von organisatorischen und Co., ist aktuell, dass wir so eine kleine Bank haben, wo sie sich selbstständig an- und ausziehen kann für den Alltag.
Das ist toll.
Und das finde ich, das war bei uns so ein Gamechanger. Weil morgens, man kennt es, man möchte rausgehen in den Alltag, es geht jetzt irgendwie los, alle müssen los aus dem Haus. Irgendwann guckt man so ein bisschen auf die Zeit und denkt, okay, jetzt drängt es. Und ich finde das toll, weil sie sich jetzt selbst, jetzt natürlich ein Neugeborenes, ein Baby kann es nicht, aber jetzt in dem Alter, oder wir haben es schon relativ früh eingeführt, wenn man eben Schuhe gemeinsam anzieht, dass sie jetzt so eine Ecke hat, da steht ihr Bänkchen, sie hat auf Höhe ihre Jacke, kann es selbstständig nehmen, ihre Schuhe an- und ausziehen und es läuft erstaunlich besser.
Das glaube ich sofort, dass sie diese Selbstständigkeit fördern und ich mache das selber. Toll.
Und ich kann das und in der Zeit kann ich meine Sachen anziehen und na klar hilft man dann auch nochmal schnell die restlichen Sachen anzuziehen, aber man beginnt schon mal und dadurch sind wir schneller und es macht ihr mehr Spaß und es ist ein bisschen routinierter und nicht mit ganz so viel Stress verbunden wie sonst.
Glaube ich sofort, klingt wirklich gut. Vielleicht ist das auch noch eine Inspiration für euch. Vielleicht bringen wir für die nächste Folge, überlegen wir uns mal so Hebammen-Hacks, die wir...
Wir machen eine ganze Folge darüber.
Das ist auch zu überlegen, ne? So Hacks, die wir einfach von Kolleginnen übernommen haben, die so life-changing sind, gerade rund um die Schwangerschaft, Geburt, Wochenbettzeit. Da gibt es ja wirklich einige. Vielleicht plaudern wir da mal aus dem
Wochenbett.
Plaudern wir mal aus dem Nähkästchen, lassen euch mal so ein bisschen teilhaben. Überlegen wir mal. Vielleicht bringen wir es in die nächste Folge schon mit. Vielleicht machen wir eine ganze Folge draus. Finde ich auch keine blöde Idee, Marie. Ich
glaube, das wäre so eine super Folge.
Ja. Können wir wirklich mal überlegen.
Überlegen wir mal, wie wir es gestalten können. Aber kommen wir zum heutigen Thema. Nee, noch nicht ganz. Erstmal kommen wir zum Wochenrückblick.
Bevor wir weitermachen, gibt es eine Mini-Werbepause. Heute mit unseren Produkten von Hallo Hebamme, die wir gemeinsam mit DM entwickelt haben. Bei Hallo Hebamme handelt es sich um eine exklusive Linie von insgesamt 13 Pflegeprodukten, wobei 4 für die Mama und 9 fürs Baby entwickelt sind. Denn aus unserer jahrelangen Erfahrung als Hebammen wissen wir gut, worauf es in der Zeit vor und nach der Geburt ankommt und haben daher jedes Produkt so gestaltet, dass es euch bestmöglich im Alltag unterstützt.
Unsere Produkte reichen von praktischen Pflegeartikeln für die Mama bis hin zu sanften Produkten für die Babyhaut. Wir haben dabei viel Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe gelegt, weswegen wir besonders stolz sind, dass unsere Hautschutzcreme von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Ihr könnt unsere Hallo Hebammen-Produkte ganz einfach in allen DM-Märkten finden und euch selbst von der Qualität und Wirkung überzeugen. Da war aber richtig was los.
Uiuiuiuiuiui.
Menschenskind.
Holla die Waldfee.
Hallo, Wochenrückblick. Liebe Anja, wie war deine Woche?
Ich habe eine Skala für uns mitgebracht, Marie, ja. Passend zur Jahreszeit. Auf einer Skala von 1 bis letztes Teil im Sale in deiner Größe. Wie war deine Woche und wie geht's dir?
Oh, toll. Wenn das Ding ist, das man erwischt im Sale, das ist natürlich sensationell.
Ich liebe Sale.
Man braucht Glück. Man braucht Glück, aber dann, ja, das fühlt sich richtig gut an.
Ich liebe Sale, ich nenne es auch liebevoll immer gerne Saale. Der Saale ist wieder da.
Der Saale ist wieder da. Los geht's, ab in die Stadt.
Ab in die Stadt. Und ihr habt das wahrscheinlich so ein bisschen schon so rausgehört in der vorletzte Folge war das, glaube ich, ne, wo ich von den Socken und Schnäppchen erzählte. Vielleicht ist es auch schon eine Folge länger her. Ich bin so eine kleine Schnäppchenjägerin und mir geht's da, wie du da gerade auch schon das gesagt hast, da, wenn ich da wirklich ein Teil, was ich schon ewig auf meiner imaginären Wishliste habe, zu einem Schnäppchenpreis ergattern kann, das macht mich ungelogen sowas von glücklich.
Das macht einem richtig glücklich, weil man denkt, man hat auch so richtig was gespart, obwohl man ja Geld ausgibt, aber man hat so richtig gespart.
Das ist so Girls Math.
Das ist so ich kann das super nachvollziehen. Also es macht immer im Saale zu shoppen, macht richtig viel Spaß.
Und vor allen Dingen auch so bei Schuhen, da gönne ich mir ja gerne auch mal was. Und wenn du dann das letzte Paar Schuhe
ergatterst.
Im Saale in deiner Größe ergatterst. Ich liebe es einfach. Ich liebe es.
Es liebe es auch. Toll. Es macht ja auch Spaß. Man muss sagen, man braucht auch ein bisschen Zeit. Ich finde es auch unglaublich schön, mit Zeit zu shoppen. Mhm. Das habe ich die letzte Zeit nicht mehr so. Wenn, renne ich immer so in die Stadt und dann guckt man irgendwie schnell durch.
Wird auch mit Kindern weniger, dass man
wird
sich
auch
die
mit
Zeit
Kindern
nehmen kann.
Weniger.
Ja.
Aber ich glaube, das muss ich irgendwie nochmal so integrieren. Muss ja nicht oft sein, aber wenn man mal so 1-2 Stunden durch 2-3 Läden schlendert, ohne jetzt dadurch zu rennen, weil wir rennen schon viel, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde dich auch so einschätzen, dass du durch alle Läden rast. Aber das Gute ist beim Saale, dann sind wir wenigstens schnell.
Da muss man auch schnell sein.
Wir sind
sonst
schnell mit dabei, sonst ergattern wir nichts mehr. Also kommt uns das eigentlich wieder zugute. Vielleicht legen wir es doch nicht ab.
Ich finde auch, es würde einfacher durch das Online-Shopping. Da kannst du schon so ein bisschen besser eingrenzen. Da kannst du noch schneller durch den Online-Shop rennen, um noch
das
die letzten Teile zu ergattern.
Da bin ich aber leider so eine. Ich lege ganz viel in den Warenkorb und schaff's selten auf Kaufen zu drücken.
Ist das so?
Ja. Ich baller diese Warenkörbe immer voll. Zack, 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 zack. Außer wenn ich für meine Tochter shoppe, da habe ich dann nicht so viel. Also da lege ich es in den Warenkorb, bestelle und da ist es. Aber für mich selbst, dann denke ich manchmal, ich überlege nochmal, gefällt mir das jetzt so wirklich gut? Dann so nochmal. Nee, dann nehme ich das nochmal. Ich entscheide mich so oft online um. Ich weiß gar nicht, warum? Ich kann es auch gar nicht nachvollziehen. Und dann oft am nächsten Tag sortiere ich den dann nochmal aus und um und dann kaufe ich es erst.
Das klingt unglaublich zeitaufwendig.
Da ist Shoppen schneller wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, oder, Marie?
Aber ich mache das dann abends so. Für mich ist das da fast so ein bisschen Meditation. Weißt du, wenn du so da sitzt, dann hast du irgendwie dein Handy, Laptop, wie auch immer. Dann scrollst du da so durch, guckst dir die Sachen an. Ich finde das eigentlich herrlich.
Ist es
auch.
Hast du
noch ein bisschen was zu snacken da. Und dann lädst du das in den Warenkorb und dung, 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 dung. Und dann überlege ich mir das nochmal. Denke ich, ich weiß jetzt irgendwie auch nicht. Dann vertage ich das nochmal. Blöd nur, weil manche Online-Shops haben jetzt eingerichtet, dass der Warenkorb nur 24 Stunden hält. Dann ist das Ganze wieder weg. Deshalb, da muss man sich natürlich ranhalten. Da hast du dann nicht die ganze Zeit. Da muss ich dann morgens entscheiden.
Absolut. Und wenn Saale ist, ist vielleicht schon das ein oder
bei
andere
Saale
Lieblingsteil
nicht
weg. Da geht's halt
bei
nicht.
Saale
da musst du sofort
nicht
drauf drücken.
Da muss man sofort drauf drücken. Aber sonst normal. Machst du das nicht?
Nee.
Nein?
Mach ich gar nicht.
Warenkorb und direkt
Warenkorb
kaufen.
Warenkorb kaufen. Und meine Rücksendequote ist auch erstaunlich niedrig.
Ja.
Ist das jetzt erschreckend oder ist das gut?
Nee, finde ich gut. Manchmal weiß ich es mit den Größen, finde ich es schwierig einzuschätzen. Hast du da Probleme?
Ist bei mir leichter inzwischen, weil es ja diese Sondergröße Petit gibt.
In vielen Shops. Ist ja genau dein Ding, ne?
Und das ist genau mein Ding. Dadurch gibt es auch nicht so eine große Auswahl wie für normalen große Frauen. Aber die Auswahl, die ich habe, damit komme ich gut zurecht. Ich bin heute auch einigermaßen anständig angezogen, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Man kann dich anschauen.
Genau, aber dadurch fällt es mir jetzt leichter. Und die Größen sind sehr passgenau bei Petit. Muss ich wirklich sagen.
Ah, ja, okay.
Sonst hatte ich immer große Probleme und nichts passte weder an den Schultern, noch von der Länge, noch vom Bund. Aber mit dieser Sondergröße
geht das schon. Ich meine, man weiß ja so ein bisschen seine Größen in den verschiedenen Läden. Die sind ja auch nicht immer gleich. Ne? Jetzt eine 34 ist nicht in vier Läden eine 34, sondern eine andere Größe. Mhm. Oder 36, 38 kann man ja auf alle eigentlich übertragen. Aber
jetzt bin ich neugierig. Wie war deine Woche? Ja. War es Sale-Shopping? War es Warenkorb voll? Kein Sale-Angebot?
Halb voll? Nee, eigentlich hatte ich eine schöne Woche. Ich hatte diese Woche zwei Abschlussgespräche, also ein paar Wochenbettbesuche gemacht und auch jetzt zwei Abschlussgespräche. Und das finde ich immer spannend, weil man irgendwie bei den Abschlussgesprächen merkt, erstens, wie schnell die Zeit doch vergeht, wie schnell die Kinder wachsen und dann lässt man doch eine Familie wieder los und wieder gehen, die man so intensiv betreut hat. Und das waren jetzt zwei Familien diese Woche, die ich einfach sehr viel parallel betreut habe. Und ja, das war schön. Aber ich finde, ich gehe immer mit so einem kleinen lachenden und weinenden Auge, weil ich mich natürlich freue, dass die Familien ankommen, man sie über die Zeit begleitet hat, sie jetzt den Weg weitergehen können. Und auch darüber hinaus sind wir ja natürlich ansprechbar, aber eben nicht mehr so präsent wie jetzt im Frühwochenbett oder in der ersten Zeit. Und deshalb finde ich die Abschlussgespräche immer sehr schön. Aber auch schade, weil man die Familien dann gehen lässt oder so von dannen ziehen lässt, was ja genauso sein soll. Aber es ist immer so ein ganz kleiner Abschied, ist es doch.
Finde ich auch dahingehend immer spannend, weil oft wird mir dann verabschiedet mit, jetzt sehen wir uns wirklich nicht mehr wieder. Mhm. Wenn die Familie so ganz klar ist in ihrer Familienplanung, sagt, nee, jetzt ist die Familienplanung wirklich abgeschlossen, jetzt kommt kein Kindlein mehr nach, das war es wirklich, Anja, jetzt sehen wir uns wirklich nur noch, wenn es Probleme bei der Ernährung gibt oder Stillprobleme. Und da ist es bei mir schon auch so, dass ich da manchmal so denke, obwohl ich da auch schon Überraschungen erlebt habe und dann doch nochmal Jahre später der Anruf kam, Anja, wir wollten uns nicht mehr melden, aber da sind wir wieder. Hattest du das auch schon mal?
Ja, das hatte ich auch schon mal, aber bei der einen Familie könnte ich es mir sogar noch vorstellen, bei der anderen wäre ich mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, ich lasse mich überraschen, aber jetzt für den Moment ist es für zumindest diese Schwangerschaft, diese Geburt, dieses Wochenbett eben der Tag gekommen, in dem wir uns als Hebammen natürlich auch dann trennen. Ich meine, das Gute ist, Heidelberg ist ja wirklich klein. Das heißt, hier sieht man sich ja relativ häufig auch wieder. Dadurch, dass wir auch in unseren Bezirken, wo wir ja selbst auch wohnen, viel Wochenbettbetreuungen haben, finde ich, sieht man die dann schon immer mal noch mal wieder. Dann halt beim Einkaufen oder so zwischen Tür und Angel, auf den Spielplätzen und Co. Aber ja, das war doch eigentlich, finde ich, sehr schön und auch ein bisschen traurig gleichzeitig.
Das schließt so ein bisschen meinen Wochenrückblick an, weil, ich weiß nicht, wie du es handhabst, aber wenn eine Betreuung abgeschlossen ist, rechnen ja viele Hebammenkolleginnen dann die Leistungen ab. Bei mir ist es ja jedes Jahr aufs Neue, jetzt schon seit vielen Jahren, dass ich mir als guten Vorsatz fürs neue Jahr mal vornehme, die Leistungen, die ich am Tag in meiner freiberuflichen Hebammentätigkeit erbringe, sofort am Abend abzurechnen. Ich halte das exakt eine Woche
durch. Am Abend abzurechnen oder einzutragen?
Einzutragen, also dass die Ziffern quasi im System sind. Ich halte das exakt, ich glaube, dieses Jahr war es zwei Wochen, letztes Jahr eine Woche durch. Und dann verfalle ich wieder in alte Muster, dass ich es natürlich nicht einpflege.
Aber das ist ja super aufwendig.
Ja, aber ich glaube, wenn man es eigentlich digital gut übers Handy macht, ist es schneller und du bist auch genauer in der Abrechnung. Ich glaube schon, dass es Vorteile hätte, weil du hast sonst natürlich immer einen riesigen Berg und bist, glaube ich, manchmal auch dann, dass du doch vielleicht die eine oder andere Ziffer vergisst, weil du sie nicht richtig erfasst. Und ja, jetzt ist es aber so, wie es nun sein soll. Ich habe es natürlich wieder nicht durchgezogen und jetzt war ja der Monatswechsel. Das heißt, ich mache es jetzt wenigstens quartalsweise. Das habe ich letztes Jahr auch ganz gut geschafft. Aber wie gesagt, es gibt ja auch so den Fall, dass Kolleginnen direkt, wenn die Betreuung dann abgeschlossen ist, ich habe jetzt für mich das quartalsweise, ob sie abgeschlossen ist oder nicht, ich mache dann einmal jetzt was fertig, weil man muss ja ganz klar sagen, in unserer freiberuflichen Tätigkeit, das heißt für die Hausbesuche, die wir erbringen, bekommen wir ja wirklich nur unser Geld von der Krankenkasse, wenn wir es abrechnen. Und ja, es ist eigentlich so schändlich, dass wir das dann, also ich für mich nicht so regelmäßig eigentlich mache, wie ich das gerne machen würde, obwohl quartalsweise finde ich jetzt schon gut und damit kann ich mich gut arrangieren. Ich hatte mal ein Jahr, da habe ich es wirklich nur zweimal im Jahr geschafft. Das hat mich dann schon selber genervt, weil der Berg war so groß. Ich habe so lange gesessen und war dann nur noch fertig, wo ich irgendwelche Ziffern im System hatte. Ich glaube, da habe ich den Kassen so viel geschenkt letztendlich.
Man muss ja auch sagen, nicht nur die Ziffern einzutragen und abzurechnen, sondern natürlich auch die Zahlungseingänge wieder zu überprüfen, rückzubuchen und zu schauen, dass die Buchhaltung am Schluss auch stimmt. Das kommt ja zusätzlich noch dazu. Wenn du so einen Riesenberg hast,
Katastrophe.
Dann, und ich meine, wir wissen auch, wie diese Rechnungen wiederkommen, bis die Zahlen alle dann verglichen sind, zu welcher Buchungsnummer was gehört.
Damit wir 2,50 Euro wird wieder gestrichen für irgendeine Wegepauschale, weil du doch woanders langfahren musst,
weil du dich begründet hast. Weil du dann doch nochmal kurz die Route geändert hast. Das finde ich auch eine Riesenherausforderung übrigens, Routen festzulegen für den Tag.
Definitiv. Ich hatte noch eine ganz schöne Sache. Ich hatte ja Nachtdienst im Kreissaal mit einer Kollegin, mit der wir schon ganz lange zusammenarbeiten. Und es hat sich die Möglichkeit ergeben, dass nicht ganz so viel los war und wir die Möglichkeit hatten, eine Frau beide zu betreuen.
Ach, wie schön.
Das ist ja so selten bei uns, weil es irgendwie sich immer nicht ergibt. Und ich liebe das ja, bei Kolleginnen in den Kreißsaal zu sneaken, weil man entwickelt ja so im Laufe der Jahre so seine eigenen Routinen und Abläufe und wie man so eine Geburt begleitet oder was man sich vielleicht vorbereitet für die Geburt. Das macht ja jede Kollegin immer ein bisschen anders. Und da mal rein sneaken zu können, zu gucken, wie macht das die Kollegin denn eigentlich? Was macht die denn eigentlich? Welche Tricks und Kniffe hat die denn vielleicht für die Geburt? Das lieb ich, weil wir so viel voneinander lernen können, auch nach all den Jahren. Und das fand ich ganz toll.
Schön.
Das fand ich wirklich toll, dass die Kollegin auch nicht gesagt hat, raus aus meinem Kreis. Sondern wir das wirklich zusammen machen konnten. Und für die Frau war es, glaube ich, auch ganz nett, dass zwei Hebammen wirklich dabei waren. Und ja, das war schön. Das hat mich wirklich, sowas erhält meine Hebammenarbeit. Das liebe ich sehr, wenn wir voneinander lernen können. Deswegen zusammenfassend kann man sagen, meine Woche war wie, ich habe das letzte Schuhpaar im Saale ergattert, was ich schon ewig haben wollte. Allerdings gab es das nur noch eine Nummer größer, aber mit Socken geht's. Deswegen habe ich es natürlich trotzdem mitgenommen.
Ja, selbstverständlich. Da kann man im Saale auch nicht immer ganz so Rücksicht drauf nehmen. Nee. Eine Schuhgröße größer oder kleiner, da drückt man schon rein.
Das geht schon.
Das geht schon.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Echt jetzt?
Das habe ich nicht gewusst. Nee, oder?
Hallo, Hebammenwissen.
Die letzten Folgen haben wir in unserer Hebammenwissen-Rubrik ja über Themen gesprochen, die viele Eltern gleichermaßen beschäftigen, die aber allesamt in der Physiologie, also im Normalen, sich bewegen. Für diese Folge haben wir uns überlegt, dass wir mal ein Thema aufgreifen, was der Pathologie zugeordnet ist und was sich im Zeitraum der Schwangerschaft wiederfindet. Wir wollen nämlich mit euch über SIH, Präeklampsie und das HELLP-Syndrom sprechen.
Themen, zu denen wir oft angesprochen werden, beziehungsweise auch viele Nachrichten bekommen, wenn man in der Schwangerschaft selbst davon betroffen ist, weil man ja doch sehr viel darüber liest und auch hört und das ja auch nicht immer nur positive und schöne Geschichten sind. Deshalb dachten wir uns, ist es wichtig, dass wir heute über dieses Thema sprechen, weil es oft auch ein missverstandenes Thema rund um die Schwangerschaft ist. Du hast es gerade angesprochen, wir bewegen uns jetzt etwas mehr in die Pathologie und da ist es ganz wichtig, nochmal zu sagen, wir Hebammen betreuen in der Schwangerschaft, während der Geburt und des Wochenbettes die Physiologie, also alles, was sich im normalen Bereich betrifft. Wenn wir in die Pathologie abrutschen oder eben etwas mehr reinkommen in dieses Feld, arbeiten wir immer interdisziplinär zusammen. Das heißt, wir arbeiten hier im engen Austausch mit allen Fachärzten und Fachärztinnen zusammen. Das heißt, wenn wir es auch kennen in der Schwangerschaft oder es durch Vorsorgeuntersuchungen auffällt, arbeiten wir hier eben eng zusammen, dass die Schwangere gut durch diese Zeit durchkommt und man eben auch die richtige Therapie für sie findet. Aber vielleicht erklären wir erstmal, was das überhaupt ist, diese ganzen Abkürzungen und Begriffe, mit denen wir hier um uns werfen. Damit kann man ja vielleicht auch nicht immer so viel anfangen.
Das machen wir auf jeden Fall und vielleicht nochmal ganz kurz ergänzend, warum haben wir uns jetzt trotzdem entschlossen, in dieser Podcast-Folge mit euch darüber zu sprechen, obwohl es sich eben um eine Pathologie handelt, weil es einfach so ist, dass ihr selber in der Schwangerschaft auf gewisse Symptome einfach schauen könnt. Auf was sollt ihr achten? Da kursiert auch viel, dass ihr einfach so einen Leitfaden an die Hand bekommt, weil es ist wichtig, frühzeitig diese Schwangerschaftserkrankungen zu erkennen, um frühestmöglich reagieren zu können und weil die eben sehr, sehr gefährlich werden können. Deswegen haben wir gesagt, wir geben euch einfach hier einen allgemeinen Überblick, dass ihr wisst, okay, welche Symptome sind das eigentlich und mit welcher Schwangerschaftserkrankung kann das eben zusammenhängen.
Beginnen wir doch mal mit dem SIH. Was verbirgt sich hinter dieser Abkürzung? SIH bedeutet schwangerschaftsinduzierte Hypertonie, ausgesprochen. Und hier handelt es sich um eine Blutdruckerkrankung, welche erstmals in der Schwangerschaft auftritt. Und die tritt meistens in der Regel nach der 20. Schwangerschaftswoche auf. Und die Ursache ist hier auch wirklich noch nicht ganz genau geklärt, warum sie dort auftritt. Es gibt Vermutungen, die man anstellt, nämlich durch die hormonelle Veränderung im Körper, die in der Schwangerschaft ja stattfindet. Aber auch eine herabgesetzte Durchblutung der Plazenta kann ein Grund sein.
Wie könnt ihr jetzt erkennen, ob bei euch eine schwangerschaftsindizierte Hypertonie, eine sogenannte SIH, vorliegt? Das ist zunächst einmal an einem hohen Blutdruck. Wann spricht man denn von einem hohen Blutdruck? Das ist für euch sicherlich an der Stelle auch noch sehr interessant. Ab 140 zu 90. Das ist so, wo wir dann sagen, das ist die Grenze. Alles, was da drüber liegt, das ist umgangssprachlich zu hoch. Wichtig ist, bei dieser Form der Schwangerschaftserkrankung liegt kein Eiweiß im Urin vor. Das betone ich jetzt an der Stelle schon. Wir kommen nachher noch drauf, warum ich das jetzt hier schon gesagt habe. Zu dem hohen Blutdruck können bei euch aber auch noch weitere allgemeine Symptome hinzukommen. Zum Beispiel Kopfschmerzen, das ist etwas, wovon viele Frauen berichten, wenn sie unter zum hohen Blutdruck in der Schwangerschaft leiden. Schwindel, auch das ist nichts Seltenes im Zusammenhang damit. Auch eine plötzliche, sprunghafte Gewichtszunahme aufgrund von Flüssigkeitsansammlung im Gewebe ist etwas, was einige Frauen haben. Und was auch passieren kann, ist, dass so ein Gefühl aufkommt von plötzlichen, ich sehe irgendwie so unscharf, ne? So ganz ein unspezifisches Symptom erstmal. Wenn das bei euch der Fall ist, dann macht es auch Sinn, wirklich mal den Blutdruck zu kontrollieren, wenn ihr eine Blutdruckmanschette zu Hause habt, um einfach zu sehen, ob da alles in Ordnung ist.
Was passiert nun, wenn man den erhöhten Blutdruck unbehandelt lässt? Entsteht dann ein Risiko? Muss man hier schon aktiv werden? Was macht man hier eigentlich? Ja, tatsächlich ist es so, dass der SIH schon behandelt werden sollte, denn es können sonst, wenn dieser unbehandelt bleibt, Komplikationen für Mutter und Kind entstehen. Das bedeutet, zum Beispiel ein hoher Blutdruck belastet einfach das Herz-Kreislauf-System. Also auch nicht schwanger, wenn man einen hohen Blutdruck hat, belastet ist das Herz-Kreislauf-System, aber in der Schwangerschaft umso mehr, weil natürlich hier noch ein Kind heranwächst. Das heißt, da muss man wirklich ein gutes Augenmerk drauf haben. Ich habe vorhin auch schon eine schlechte Durchblutung der Plazenta angesprochen und hier möchte man natürlich vermeiden, dass eine unzureichende Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff stattfindet, dass das Kind eben genug davon bekommt und das eben keine negativen Auswirkungen auf das Wachstum des Babys hat. Und natürlich entsteht dadurch, wenn man ein SIH nicht behandelt, auch ein höheres Risiko dazu, dass es zu einer Präeklampsie wird. Das heißt, vielleicht vorweg schon mal, wir haben ja drei verschiedene Formen angesprochen. Einmal das SIH, die Präeklampsie und das HELLP-Syndrom. Und das sind Steigerungen, die wir später jetzt zum Beispiel erklären. Also SIH ist die Vorstufe, dann kann ein SIH zu einer Präeklampsie werden, die Präeklampsie zu einem HELLP-Syndrom. Und welche Symptome und welche Behandlungsmöglichkeiten da ist, das erklären wir euch hier jetzt im Genauen. Doch eine Sache möchte ich noch sagen. Wir möchten mit dieser Folge keine Angst machen. Wenn man jetzt natürlich auch hört, oh Gott, eine Unterversorgung meines Kindes mit der Plazenta, das kann Angst machen und ist natürlich etwas, was auch verunsichert. Das soll damit nicht passieren. Wichtig ist uns, dass wir euch die Informationen weitergeben, dass wenn ihr vielleicht ein SIH habt, dass ihr wisst, welche Symptome auftreten können, wie ihr es behandeln könnt. Und wir sagen es auch immer wieder und auch nochmal am Schluss, es ist eine Schwangerschaftserkrankung, die gut behandelbar ist und die wir heutzutage zum Glück gut im Griff haben. Das schon mal vorweg. Das heißt, keine Angst, wenn ihr das hier hört, sondern es ist lediglich eine Aufklärung von unserer Seite aus.
Du hast es gerade schon angesprochen, wir wollen auch ein paar Maßnahmen euch mit an die Hand geben, wenn ihr vielleicht aktuell in der Situation seid, dass bei euch die Diagnose gestellt wurde, SIH in der Schwangerschaft. Als allererstes ist etwas, was da helfen kann, Bettruhe. Klingt so simpel wie einfach, ist es auch, weil es kann einfach helfen, wenn ihr euch ausruht, dass die Belastung des Herzens und des Kreislaufes bei euch reduziert wird. Und dadurch kann wiederum der Blutdruck gesenkt werden. Außerdem natürlich, was auch immer mit reinspielt, ist, ihr solltet versuchen, Stress zu vermeiden. Plant in euren Alltag regelmäßige Ruhephasen ein, nehmt euch Auszeiten, Meditation kann helfen, Entspannungsübungen, bewusste Geführte können helfen. Also da gibt es wirklich einige Möglichkeiten.
Die Blutdruckkontrolle auch zu Hause, engmaschige Messungen können durchgeführt werden und auch Führen eines Blutdruckprotokolls kann helfen, um einfach über den Tag zu sehen, wie entwickeln sich die Werte, wie ist euer Blutdruck über den Tag verteilt, damit man auch eben bei eurem Frauenarzt, der Frauenärztin die Werte einsehen kann und dementsprechend auch nochmal kontrollieren kann. Falls ihr euch jetzt fragt, muss ich jetzt zu Hause immer meinen Blutdruck kontrollieren, weil vielleicht habe ich es ja oder vielleicht auch nicht. Nein, das müsst ihr nicht. Oft fällt es im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen erstmals auf. Hier wird ja der Blutdruck regelmäßig gemessen, immer wenn ihr ankommt. Das heißt, man wird ja da schon wirklich gut dokumentiert. Das heißt, zu Hause bitte müsst ihr nicht selbstständig jeden Tag euren Blutdruck messen. Das reicht vollkommen aus bei dem Vorsorgetermin, bei eurer Hebamme oder bei dem Frauenarzt oder der Frauenärztin. Aber auch moderate Bewegung und Spaziergänge können helfen. Bewegung ist immer gut in der Schwangerschaft. Es hat schon bei vielen Beschwerden geholfen.
Wenn ihr diese Maßnahmen umgesetzt habt, wird man relativ zeitnah sehen, ob sich eine Verbesserung einstellt. Vielleicht eine leichte, vielleicht schon auch eine gute. Wenn sich keine einstellt oder die Verbesserung nur unzureichend ist, dann wird euer Facharzt, eure Fachärztin über blutdrucksenkende Medikamente nachdenken und die bei euch einstellen. Da müsst ihr einfach immer wissen, die werden immer dann angeordnet, wenn sich der Blutdruck einfach nicht durch so eine Lebensstiländerung erzielen lässt, weil auf Dauer kann der einfach in der Schwangerschaft, aber auch generell im Leben nicht zu hoch sein, weil das ist einfach eine unglaubliche Belastung für euer Herz, für euer Herz-Kreislauf-System und muss deswegen geschaut werden, dass man dann da mit Medikamenten eben den wieder in den Normbereich reguliert. Und da auch nochmal an der Stelle wichtig zu wissen, es gibt spezielle Wirkstoffe, die in der Schwangerschaft eingenommen werden dürfen. Und ihr werdet aber da auch nochmal ausführlich beraten, bevor ihr anfangt, die einzunehmen. Es wird auch geschaut, welches ist für eure Form das richtige geeignete blutdrucksenkende Medikament. Dann wird es, wie gesagt, eingestellt und dann wird der SIH so bei euch therapiert.
Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, auch DGGG, empfiehlt gegebenenfalls auch die Reduktion von Stressfaktoren am Arbeitsplatz. Das heißt, auch wenn mit diesen Maßnahmen euer Blutdruck weiter erhöht bleibt, dann kann es sinnvoll sein, eine Krankschreibung bzw. ein individuelles Beschäftigungsverbot für euch auszustellen, damit ihr eben wirklich Stress reduzieren könnt, euch im Alltag auch gut ausruhen und auch Ruhepausen für euch findet, damit man eben schaut, dass man den Blutdruck wirklich wieder senken kann bzw. so stabil halten kann, dass es für die Schwangerschaft und je nachdem, welche Werte ihr eben habt, stabil auch bleibt. Es kann auch dazu kommen, dass man euch rät, euch einmal in einer Klinik vorzustellen. Zum Beispiel auch, wenn der Blutdruck sich doch nicht so einfach einstellen lässt, auch medikamentös vielleicht nicht. Oder die Blutdruckwerte einfach sehr schwanken. Oder auch die Blutdruckwerte über 160 zu 110 ansteigen. Dann sollte man auch einmal wirklich in der Klinik vorstellig werden, damit man hier nochmal ganz genau hinschaut, okay, wo liegt das Problem, was für Medikamente, welche Maßnahmen gibt es noch, damit wir den Blutdruck wieder einfangen können.
Wichtig ist auch, dass man rechtzeitig so eine Vorstellung anstrebt, wenn man einfach merkt, okay, auch im ambulanten Versorgungsbereich mit dem Facharzt, der Fachärztin, man kriegt das nicht gut eingestellt, man kriegt das nicht gut therapiert, weil dann könnt ihr euch erstmal in Ruhe umschauen, wo gibt's denn eine Klinik mit entsprechender Versorgungsstufe? Ihr müsst dann nämlich in der Regel in einem sogenannten Perinatalzentrum vorstellig werden.
Und das ist deshalb wichtig, dass man sich rechtzeitig vorstellt, um eben der Schwangeren und auch der Geburtsklinik hier ausreichend Zeit zu geben, um eben die Situation ruhig zu erfassen, damit es nicht hektisch ist, damit man einfach einen guten Weg finden kann, damit man hier einfach gut planen und auch abschätzen kann, wie entwickelt sich der Blutdruck, wie war er jetzt davor, wie ist jetzt euer aktueller Zustand, wie geht's euch auch? Und dann eben über weiteres Überwachungsprozedere mit euch zu sprechen und auch festzulegen, was ist der richtige Weg. Vielleicht legt man auch einen 24-Stunden-Blutdruck an. Also da gibt es noch verschiedene Maßnahmen, die man ergreifen kann, die nicht dramatisch sind, aber die man eben gerne dann mit der Klinik zusammen macht, dass, wenn der Zustand sich weiter verschlechtern sollte, man eben gut agieren kann, aber eben ganz ruhig und in einer guten Aufklärung mit euch eben gemeinsam.
Was an der Stelle für euch sicherlich auch noch interessant ist, ist, kann man denn die ganze Zeit, wenn das diagnostiziert wurde, bis zum Ende, bis zum Entbindungstermin mit einem SIH herumlaufen? Ja, kann man, wenn er gut eingestellt ist. Aber wenn er zum Beispiel sich nicht gut einstellen lässt oder aber auch der Blutdruck über eine längere Phase zu hoch bleibt und keine Therapie in irgendeiner Form anschlägt oder aber auch sich akut verschlechtert, dann kann es passieren, dass eine frühzeitige Geburt angestrebt werden muss, einfach um das Leben von Mutter und Kind zu schützen Und da muss man dann aber auch immer individuell schauen und abhängig von der Situation schauen, ist denn eine vaginale Geburt jetzt gerade ratsam? Oder ist die Situation vielleicht schon so akut, dass auch eine Bauchgeburt, ein Kaiserschnitt dann zu diesem Zeitpunkt schon empfohlen wird? Das kann man pauschal aber immer schwierig sagen, muss immer situationsabhängig geschaut werden.
Abschließend zum SIH können wir sagen, und hier auch besonders wichtig, sind einfach regelmäßige Blutdruckmessungen, die eben bei den Vorsorgeterminen bei eurer Hebamme, dem Frauenarzt oder der Frauenärztin ja auch schon stattfinden. Wenn hier eine Auffälligkeit auftritt, dass man eben dann weiter die Blutdruckwerte misst und eben schaut, dass sie nicht höher als 140 zu 90 gehen, denn das gilt als erhöht und sollte weiter abgeklärt und beobachtet werden. Und sobald eben andere Symptome zusätzlich auftreten, die wir schon genannt haben, sucht bitte euren Frauenarzt oder die Frauenärztin auf, dass man eben einmal genau hinschaut, welche Problematik hier gerade auftritt und wie man euch gut helfen kann.
Gehen wir mal einen Schritt weiter und sprechen mit euch jetzt über die sogenannte Präeklampsie. Da erleben wir es in unserem Hebammenalltag und vor allen Dingen auch in der Klinik recht häufig, dass das sehr gerne mal mit dem SIH verwechselt wird. Eine Präeklampsie, muss man aber ehrlicherweise schon so sagen, ist deutlich schwerwiegender, kann aber eben aus einer schwangerschaftsinduzierten Hypertonie heraus resultieren. Und deswegen kommt das da meistens zustande. Auch da ist der Zeitpunkt in der Regel so definiert, dass es meistens nach der 20. Schwangerschaftswoche auftritt, also ähnlich wie auch bei der SIH. Und wie gesagt, das Zusammenspiel dieser Faktoren, dieser Symptome führt dann häufig dazu, dass es eben ganz gerne mal auch verwechselt wird, wenn die Frau zur Tür reinkommt und sagt, ich habe das und das. Und dann guckt meine Mutter und denkt, oh nee, da müssen wir doch nochmal ein Augenmerk mehr drauf legen.
Wie äußert sich denn nun jetzt die Präeklampsie? Die kommt auch einher mit einem hohen Blutdruck. Und hier kommt der Eiweiß im Urin dazu. Wir nennen sie die sogenannte Proteinurie. Oder auch andere Organe können hier schon mit betroffen sein, die auffällig werden, wie zum Beispiel die Niere, die Leber, Atemwege, auch das Hämatologiesystem, das heißt das Blut, aber auch das Nervensystem und die Plazenta können auffällig werden.
Es gibt so ein paar Risikofaktoren, die für die Entwicklung einer Präeklampsie mitverantwortlich sein können. Das ist zum einen der Zustand nach einer Präeklampsie. Also wenn ihr schon mal in einer vorangegangenen Schwangerschaft von einer Präeklampsie betroffen wart, dann ist auch für die Folgeschwangerschaft das Risiko erhöht. Wenn bei euch ein BMI über 30 vorliegt, ist das auch ein Risikofaktor. Außerdem, wenn ein vorbestehender Diabetes mellitus, also schon eine Diabeteserkrankung vor der Schwangerschaft bei euch manifestiert war, auch dann kann das mit reinspielen.
Ein vorbestehender Hypertonus kann auch eine Rolle spielen, eine Autoimmunerkrankung, aber auch Mehrlingsschwangerschaften. Das heißt, wenn ihr mit Zwillingen oder sogar Drillingen, Vierlingen, also einfach mit Mehrlingen schwanger seid und auch eine Eizellspende, können das Risiko erhöhen, eine Präeklampsie zu bekommen.
Und deswegen ist auch die Anamneseerfassung in der Schwangerschaft so wichtig, die entweder durch uns Hebammen in der Vorsorgeuntersuchung erhoben wird, aber auch eben bei eurem Facharzt oder Fachärztin, weil da kann man schon so gewisse Risikofaktoren eingrenzen, markieren, ja, sich in seine Unterlagen übernehmen und dann immer noch mal ein Augenmerk mehr auf die Schwangere haben während der Schwangerschaft, um eben zu schauen, okay, geht es hier vielleicht gerade in eine Richtung, die in die Pathologie abrutscht.
Welche Symptome treten jetzt bei einer Präeklampsie auf? Die Präeklampsie kann sehr schleichend auch auftreten. Das heißt, sie ist nicht bumsakut da. Sie geht einher, wir haben es schon gesagt, mit einem hohen Blutdruck und auch Eiweiß in Urin. Aber auch das starke Anschwellen von Füßen, Händen und Gesicht können auftreten. Wobei wir hier wirklich sagen müssen, dass die Ödeme, also auch Wassereinlagerungen, grundsätzlich ein sehr unspezifisches Symptom sein können in der Schwangerschaft, die auch ohne Vorliegen einer Präeklampsie auftreten können. Das heißt, auch wenn ihr Wassereinlagerungen oder Co. habt, dann müsst ihr nicht unbedingt eine Schwangerschaftserkrankung haben, sondern es kann, wie gesagt, auch ganz unspezifisch sein. Was man aber wissen soll, ist, dass die Ödeme hier rasch zunehmen. Das heißt, wenn ihr Wassereinlagerungen habt, dann wird das wirklich deutlich schneller schlechter. Das heißt wirklich, dass Hände und Gesicht mehr anschwillen und ihr deshalb auch eine deutlichere Gewichtszunahme innerhalb kurzer Zeit habt. Das heißt, man sagt so ein Kilo ungefähr pro Woche im dritten Triminon, was da eigentlich nicht mehr ganz so der Fall ist wie jetzt im ersten Triminon, wo man ja relativ zügig etwas mehr zunimmt. Das liegt hier wirklich dann an den Wassereinlagerungen und Ödem, weil ihr wie etwas aufschwemmt, sagen wir auch umgangssprachlich etwas.
Und was da eben auch noch hinzukommt, sind so weitere körperliche Symptome. Starke Kopfschmerzen ist etwas, was viele Frauen mit einer Präeklampsie gleichermaßen berichten. Aber auch so dieses Gefühl von wiederkehrender Übelkeit, obwohl man das Gefühl hatte, ne, es ist vorbei, erstes Trimester und jetzt geht's bergauf und ich hatte so eine Phase des Wohlbefindens und auf einmal kommt wieder eine Übelkeit zurück. Da solltet ihr hellhörig werden. Und außerdem berichten viele Frauen auch da über so ganz klassische Sehstörungen. Entweder ist das Sichtfeld so ganz stark eingeschränkt oder manche haben auch das Gefühl, es ist wie so abgeschnitten plötzlich. Also wenn da irgendwas bei euch in der Schwangerschaft auf einmal auftritt, komisch ist, dann lieber lasst das einmal zu viel als zu wenig abklären.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, jetzt muss ich in der Schwangerschaft auch noch meinen Urin kontrollieren, mache ich das zu Hause auch regelmäßig? Nein, das müsst ihr nicht. Das ist auch Teil der Schwangerenvorsorge und dass man den Urin bei euch einmal nachschaut. Das heißt, ihr gebt regelmäßig Urin ab. Das heißt, der wird gestickst mit einem sogenannten U-Stix und da kann man eben super direkt schon sehen, ist Eiweiß im Urin enthalten, ja oder nein. Und das wird ja auch immer schön im Mutterpass dokumentiert. Also wenn ihr euch jetzt fragt, war das bei mir schon mal der Fall oder nicht, dann schlagt doch mal schnell euren Mutterpass auf. Nämlich zu der Seite, die man so schön ausklappen kann und da könnt ihr das einmal ganz genau nachlesen. Das ist wirklich auch ein Test, der sehr schnell und unkompliziert eben in der Praxis von eurem Arzt, der Ärztin oder eben auch bei eurer Hebamme durchgeführt werden kann, woran wir wirklich leicht diese Parameter eben messen können und relativ schnell sehen, okay, wenn diese Werte erhöht sind, eben nämlich euer Blutdruck über diese 140/90 oder eben auch Eiweiß im Urin ist, dann sind das Marker für uns, wo wir nochmal gerne mit euch genauer hinschauen, wo wir das Thema erstmal ganz in Ruhe mit euch ansprechen und eben dann zu gucken, wie ist das weitere Verfahren. Aber ihr seht schon, ihr müsst zu Hause nichts zusätzlich machen. Wenn ihr regelmäßig eure Vorsorgetermine wahrnehmt, dann seid ihr hier wirklich bestens versorgt und wir haben alles ganz genau bei euch im Blick.
Und warum schauen wir da auch so intensiv danach in der Vorsorgeuntersuchung? Weil eben, wenn so eine Schwangerschaftserkrankung auftritt, das ernsthafte Folgen für Mutter und Kind haben kann, zum Beispiel die Organschädigungen bei euch als Frau, vor allen Dingen der Leber und der Niere. Da hat man große Sorge vor, wenn das eben auftritt. Je nachdem, wie ausgeprägt diese Präeklampsie ist und wie schwerwiegend, kann eben auch eine frühzeitige Geburt notwendig werden. Und es kann aber eben auch zu einer Wachstumsstörung bei eurem Kind während der Schwangerschaft kommen, weil die Versorgung über die Plazenta nicht mehr ausreichend ist. Und deswegen guckt man eben, um frühzeitig sowas zu erkennen und möglichst frühzeitig Therapien beginnen zu können.
Welche Therapien gibt es denn jetzt bei der Präeklampsie und welche Maßnahmen können wir ergreifen? Also erstens ist es so, dass natürlich über eure normale Vorsorgetermine beziehungsweise ihr im Austausch mit der Hebamme, eurem Arzt, eurer Ärztin bleibt und man hier eben erstmal schaut, was sind die nächsten Schritte. Wie bei einem SIH auch, kann es hier vielleicht sinnvoll sein, sich in einem Krankenhaus vorzustellen und je nachdem, ist es nicht immer der Fall, aber kann vielleicht so kommen, wie ausgeprägt diese Präeklampsie ist, dass vielleicht auch ein Krankenhausaufenthalt dazukommt mit einer Überwachung von euch. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, dass manche Organe auch mit betroffen sein können und hier Werte erhöht sein können, wie zum Beispiel die Leber. Das heißt, es finden hier auch engmaschige Blutkontrollen nochmal statt, um eben zu schauen, dass es allen Organen gut geht oder wenn die Präeklampsie sich doch verschlechtert, die Schwangerschaftserkrankung, dass man eben dann nochmal genau guckt, okay, sind jetzt Organe von euch mit betroffen oder nicht? Das kann ambulant über eure Frauenärztin oder auch das Krankenhaus erfolgen, aber eben auch durch einen Krankenhausaufenthalt. Ihr bekommt auch blutdrucksenkende Medikamente und es finden auch regelmäßig noch neurologische Untersuchungen statt. Denn die Präeklampsie, wie der Name auch schon sagt, Prä-Vorstufe, kann auch zu einer Eklampsie werden. Und die äußert sich durch Krampfanfälle, die ähnlich sind wie epileptische Anfälle. Das klingt jetzt auch wieder sehr dramatisch. Man denkt, oh je, oh je, oh je. Aber genau deshalb schauen wir ja nach euch. Und deshalb empfiehlt man euch vielleicht auch einen Krankenhausaufenthalt, um eben diese Werte gut zu beobachten und zu schauen, okay, in welche Richtung entwickelt sich es.
Weil was man wirklich schon sagen muss, wenn die Eklampsie auftritt, dann ist eine medizinische Notfallbehandlung unumgänglich und sofort erforderlich, weil es zu einer schweren Durchblutungsstörung kommt und Schwellung und oder Blutung im Gehirn einfach auftreten können. Also ihr hört schon, da ist wirklich höchste Eile geboten und deswegen ist das ein absoluter Notfall in der Schwangerschaft, generell in der Geburtshilfe, vor der wir alle größten Respekt auch haben. Falls ihr als Schwangere euch nicht in einem Krankenhaus zum Zeitpunkt einer Eklampsie befindet, das heißt, so ein Krampfanfall bei euch auftritt, dann muss sofort und umgehend der Notruf, das heißt die 112 gewählt werden, damit ihr auf schnellsten Weg wirklich in eine Klinik kommt, weil da wirklich Gefahr an Verzug ist und sofort umgehend reagiert werden muss. Und als erste Maßnahme solltet ihr in eine sichere Seitenlage gelegt werden. Das ist eine Erste-Hilfe-Maßnahme, die Umstehende bzw. Beteiligte an dieser Situation dann durchführen, damit ihr euch einfach nicht verletzt durch diesen Krampfanfall.
Wir hatten es eben auch gerade schon von den Krankenhausaufenthalten. Es kann in sehr schweren Fällen, beziehungsweise wenn die Präeklampsie sich wirklich rasch verschlechtert, auch zu einer intensivmedizinischen Überwachung kommen. Und das ist eben einfach wichtig, damit man euch als Mama, aber natürlich auch euer Kind gut im Blick behält, um eben schwerwiegendere Komplikationen zu verhindern und euch davor zu schützen.
Beim SIH hatten wir vorhin schon auch die vorzeitige, frühzeitige Geburt angesprochen als therapeutische Maßnahme. Und bei der Präeklampsie ist es nun so, dass die frühzeitige Entbindung, Geburt, wirklich die einzige vollständige Heilung der Präeklampsie darstellt. Weil alle anderen Maßnahmen, die man in irgendeiner Form ergreift, wie du sie gerade auch schon genannt hast, die dienen nur zu einer Linderung der Symptome. Und natürlich auch zu einer Reduktion der Komplikationsrate, aber eben nicht zu einer Heilung dieser durch die Schwangerschaft aufgetretenen Erkrankung.
Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist das jetzt die einzige Heilung der Präeklampsie? Warum entbindet man da nicht immer gleich? Naja, weil man es ja eben durch die Medikamente und Co. eben auch gut in Schach halten kann und auch gut überwachen kann und man eben die Schwangerschaft natürlich, solange es geht, behalten möchte, dass euer Kind in eurem Bauch weiter gut wachsen kann. Aber wenn der Zustand von Mutter und Kind hier einfach gefährdet ist, ist eine vorzeitige Entbindung hier einfach in Erwägung zu ziehen. Aber kommen wir nochmal ganz kurz dazu, warum die Entbindung die einzige Heilung der Präeklampsie ist. Es ist nämlich so, dass die schwangerschaftsbedingte Erkrankung, die durch eine Fehlfunktion der Plazenta entstehen kann. Genaue Hintergründe sind noch nicht vollständig geklärt. Aber die Plazenta produziert Faktoren, welche die Blutgefäße beeinträchtigen kann. Und diese führen eben zu hohem Blutdruck, der Proteinurie oder eben den Organproblemen, die wir vorher eben gerade schon angesprochen haben. Und nach der Geburt ist die Plazenta ja nicht mehr vorhanden, weil das ein Organ ist, was ja euer Kind wachsen lässt. Das heißt, es wird ja mitgeboren, ist somit dann nicht mehr in eurem Körper. Und durch die hormonelle Umstellung und die Normalisierung und die Abnahme des Gefäßwiderstandes, was auch in der hohen Schwangerschaftswoche ja gegeben ist, normalisiert sich das eben alles wieder und der Blutdruck senkt sich. Und genau deshalb ist die Entbindung die einzige Heilung, weil wenn man diesen Prozess versteht und jetzt genau weiß, dass es wirklich mit der Plazenta auch zusammenhängt, kann man es besser nachvollziehen und weiß, warum dieser Weg dann vielleicht im letzten Schritt auch gewählt wird. Wichtig ist trotzdem, dass man auch nach Entbindung natürlich weiter euren Blutdruck kontrolliert. Man schaut noch weiter nach euch, bis die Werte sich wirklich so normalisiert haben, dass man sagt, okay, und jetzt ist die Präeklampsie auch geschafft und alle Werte haben sich für euch auch hier wieder normalisiert.
Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben es gesagt, wir sprechen nicht nur über SIH, Präeklampsie, sondern auch über das sogenannte HELP-Syndrom. Wofür steht denn HELP eigentlich? Es wird nicht wie HELP, wie Hilfe im Englischen geschrieben, sondern H-E-L-L-P. Und diese Abkürzung steht für Hämolyse, erhöhte Leberenzyme und niedrige Thrombozyten. Und da ist es für euch wichtig zu wissen, diese Erkrankung tritt meist bei Frauen mit einer schweren Präeklampsie auf. Also ihr seht auch schon, wir haben so eine Reihenfolge festgelegt, vom einen zum nächsten zum anderen. Die Schweregrade erhöhen sich sozusagen.
Die Erkrankung tritt meistens bei Frauen mit einer schweren Präeklampsie auf, wie du gerade gesagt hast, und betrifft 2-3% der Schwangeren in Deutschland. Ein HELP-Syndrom kann sehr gefährlich sein und tritt auch häufig im Vergleich jetzt zu Präeklampsie und SIH, die ja schleichend kommen, sehr schnell und sehr akut auf und verschlechtert sich wirklich rasant. Die Erkrankung betrifft vor allem die Leber, die Blutgerinnung und den Blutkreislauf. Und hier ist wirklich eine sofortige Vorstellung in einem Perinatalzentrum notwendig und wichtig, um eben das Leben von euch und eurem Kind gut zu schützen.
Deswegen auch noch eine kurze Einordnung für euch. Wenn bei euch in der Schwangerschaft ein Verdacht vorliegt für eine Präeklampsie beziehungsweise für das HELP-Syndrom, dann wird nicht lange gefackelt, wenn ihr auch irgendwo vorstellig werdet, sondern es werden umgehend eigentlich weitere Untersuchungen und Maßnahmen durchgeführt, um eben relativ schnell die Diagnose stellen zu können oder häufiger ja noch ausschließen zu können, dass es sich eben nicht darum handelt. Und als allererstes macht man da eigentlich immer eine Blutuntersuchung. Da werden einfach ganz bestimmte Marker, wie du gerade schon gesagt hast, auch nochmal kontrolliert. Man schaut eben nach den Thrombozyten, das sind die sogenannten umgangssprachlichen Blutplättchen. Das ist einfach ein Bestandteil des Blutes, welcher für die Blutgerinnung elementar ist. Die werden kontrolliert, weil die ganz klassisch eine Erniedrigung bei einem HELLP-Syndrom aufweisen. Dann werden eure Leberenzyme kontrolliert. Da ist es nämlich ganz charakteristisch, dass die ansteigen, wenn ein HELLP-Syndrom vorliegt, also auch ein ganz klassisches Indiz. Und es wird auch noch nach dem Hämoglobin geschaut, abgekürzt ganz kurz mit HB, das haben, glaube ich, die meisten schon mal irgendwie gehört. Hämoglobin ist ein ganz wichtiger Bestandteil der roten Blutkörperchen, der einfach das Sauerstoff im Blut bindet und dafür sorgt, dass das Blut genügend Sauerstoff einfach aufnehmen kann und in eurem Körper transportieren kann. Und man schaut auch noch nach dem sogenannten Hämatokritwert. Der beschreibt einfach den Anteil der zellulären Blutbestandteile in eurem Blut. Und die Gesamtschau dieser Blutwerte gibt ein ganz eindeutiges Zeichen immer schon, ja, Alarm, Alarm, hier liegt ein sogenanntes HELLP-Syndrom vor oder nee, können Entwarnung geben, keine Gefahr in Verzug.
Aber nicht nur die Blutwerte sind ausschlaggebend, sondern eben auch wieder der Urin. Es wird ein 24-Stunden-Urintest durchgeführt. Das heißt, dass über 24 Stunden der Urin gesammelt wird und anschließend der Eiweißgehalt bestimmt wird. Hier findet auch eine Eiweißausscheidung statt, die nicht über 300 Milligramm pro Tag sein sollte und kann eben hier auch auf eine Präeklampsie beziehungsweise dann, wenn es deutlich erhöht ist, auch eben auf das HELLP-Syndrom hinweisen. Aber auch Ultraschalluntersuchungen werden durchgeführt. Man schaut sich hier ganz genau an, wie wächst euer Baby, wie ist die Durchblutung eures Babys und wie funktioniert die Plazenta? Ist die Funktion hier wirklich vollständig noch gegeben? Weil wir haben ja schon gehört, dass die Plazenta hier einen elementaren Teil zu beiträgt zu dieser Schwangerschaftserkrankung. Und deshalb schaut man da wirklich auch nochmal ganz genau nach.
Außerdem macht man auch noch den sogenannten Doppler-Ultraschall. Hier kann einfach ganz schnell und unkompliziert die Blutströmung, das heißt die Geschwindigkeit und Richtung des Blutflusses in den Venen und Arterien beurteilt werden. Parallel schaut man da aber auch nochmal, wie du es gerade schon gesagt hast, nach dem Blutfluss in der Plazenta, um zu schauen, wie ist denn die Versorgung des Kindes. Und man guckt aber parallel eben auch nach dem Blutfluss in den Arterien der Mutter, weil das eben eng zusammenspielt. Wie ist die Versorgung der Mutter, wie ist die Versorgung des Kindes? Und wenn man da eben feststellt, dass ein gestörter Blutfluss vorliegt, dann kann das eben sofort auf eine problematische Versorgung des Babys auch hinweisen. Deswegen wird da immer parallel nach beiden geschaut. Und was wir jetzt schon ganz vergessen haben fast hier, ist die CTG-Untersuchung. Auch die ist natürlich elementar, wenn jemand mit dem Verdacht auf so eine schwerwiegende Schwangerschaftserkrankung vorstellig wird, dann wird auf jeden Fall auch eine CTG-Untersuchung notwendig, um zu schauen, wie ist denn der kindliche Zustand im Moment.
Jetzt haben wir einige Maßnahmen und Untersuchungen aufgezählt, vom Blut bis über Urin bis Ultraschalluntersuchungen und auch das CTG. Und anhand dessen können wir jetzt eben herausfinden, ist es ein HELLP-Syndrom oder eben auch nicht. Sollte es ein HELLP-Syndrom sein, ist es wichtig, sich wirklich sofort ärztlich in Behandlung zu geben. Meistens ist man das ja auch schon, vor allem wenn man diese Werte eben untersuchen lässt. Das heißt, man schaut dann, wie geht es euch? Habt ihr Symptome, die auch bei euch zusätzlich noch auftreten, wie zum Beispiel starke Schmerzen im Oberbauch, besonders im rechten Oberbauch, weil hier eben die Leber sitzt? Habt ihr starke Übelkeit oder auch Erbrechen? Es ist wichtig, dass ihr eben diese Symptome auch äußert, weil die einfach auch nochmal Aufschluss uns eben über eure Situation geben und vor allem auch, wie es euch wirklich geht. Und dann können wir natürlich auch gucken, dass wir diese Symptome auch behandeln und auch vor allem schauen, dass wir vor allem das HELLP-Syndrom in den Griff bekommen, dass eben nicht schwerwiegendere Komplikationen auftreten von Organversagen oder dass es euch noch schlechter oder eurem Baby auch schlechter geht.
Wie kann die Behandlung dahingehend dann aussehen, wenn ein HELLP-Syndrom diagnostiziert ist? Da ist das große Problem, dass sich, du hast es vorhin schon gesagt, dass sich diese Erkrankung eben innerhalb von weniger Stunden extrem verschlechtern kann, weshalb man da unumgänglich sofort eine Geburt, das heißt eine Entbindung, anstreben muss. Und da kommt die Krux auch vor der 37. Schwangerschaftswoche. Man versucht ja, du hast es vorhin bei der Präeklampsie so schön beschrieben, immer die Schwangerschaft, solange es geht, irgendwie zu halten. Aber bei dieser aufgetretenen Notfallsituation in der Schwangerschaft, bei dieser Erkrankung, kann man eben nicht warten, sondern muss schauen, dass das Kind geboren wird. Und da ist auch immer abhängig, Entscheidung vaginale Geburt oder doch der Kaiserschnitt. Das hängt ganz von der Schwangerschaftswoche zum einen ab, aber auch natürlich vom Zustand der Mutter und von der Ausprägung des Help-Syndroms. Und wie geht es vielleicht dem Kind auch schon zu diesem Zeitpunkt, wo die Diagnose gestellt wird?
Dann schaut man natürlich intensiv auch nach Geburt weiter nach euch, sowohl eurem Kind, aber natürlich auch nach euch, damit weitere Komplikationen eben verhindert werden können. Und die Symptome klingen aber nach Geburt in der Regel in den ersten Stunden bis Tagen nach der Geburt relativ schnell ab. Der peristierende Bluthochdruck, der ja hier auch gegeben ist, kann auch noch Wochen nach der Geburt bestehen und anhalten. Das kann hier wirklich noch ein bisschen dauern, bis der sich wieder richtig einstellt und wirklich in den Normalbereich kommt. Deshalb ist hier wirklich eine regelmäßige Nachsorge und auch weiterhin eine Blutdrucküberwachung wichtig, eben von eurer Hebamme oder eurem Facharzt und der Fachärztin. Gibt es langfristige Risiken? Die gibt es, dass eben der Blutdruck erhöht bleibt, beziehungsweise bis zu einem bestimmten Punkt, und dass es eben Herz- und Kreislauferkrankungen bestehen bleiben. Das ist aber wirklich oft nicht die Regel. Also wir kennen es ja wirklich, wir arbeiten beide in einem Perinatalzentrum 1 und wir haben hier einige, die wir mit einer Präeklampsie betreuen, aber auch mit einem Help-Syndrom, und man muss sagen, in der Regel normalisiert sich die Werte über die Wochen relativ gut.
Und ich finde, was man auch sagen kann, ist, dass SIH, Präeklampsie, Help-Syndrom, die Begriffe, mit denen wir jetzt hier so um uns geworfen haben, inzwischen gut erforschte Schwangerschaftskomplikationen sind, über die wir inzwischen ganz viel wissen, die wir frühzeitig inzwischen erkennen können und somit auch gut therapieren können. Und dank dieser modernen Möglichkeiten der Therapie und eben auch dieser engmaschigen Überwachung, die in den Mutterschaftsrichtlinien ja auch geregelt ist, und die Behandlung, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, die einfach inzwischen gut festgelegt ist und routiniert ist, da kann den Müttern, aber auch den Kindern in der Regel inzwischen sehr, sehr gut und vor allen Dingen auch frühzeitig geholfen werden.
Was könnt ihr als Schwangere tun, wenn ihr euch jetzt fragt, kann ich irgendwas machen, kann ich irgendwie was beisteuern, dass das vielleicht nicht auftritt, oder wie kann ich es regelmäßig oder gut erkennen? Wir hatten es schon immer mal erwähnt und erwähnen es hier auch gerne nochmal. Die regelmäßige Voruntersuchungen wahrzunehmen ist hier wirklich wichtig, entweder durch eure Hebamme oder eurem Frauenarzt, der Frauenärztin, weil man eben den Blutdruck, den Urin und viele andere Parameter, man nimmt ja auch mal Blut ab, ne, und schaut sich da eure Blutwerte auch an, eigentlich wirklich gut abgedeckt sind. Also ihr müsst jetzt zusätzlich zu Hause, wenn diese Werte alle in Ordnung sind, erstmal nichts machen. Solltet ihr aber weitere Symptome bei euch feststellen, wie Kopfschmerzen, Sehstörungen oder auch starke Schwellungen eben in Form von Wassereinlagerungen, dann lasst es doch gerne einmal ärztlich abklären oder nehmt es zur nächsten Vorsorgeuntersuchung mit dazu, damit man eben hier auch nochmal genauer gucken kann, okay, ist, tritt das jetzt wirklich in Verbindung mit dem Blutdruck und dem Urin auf, oder Kopfschmerzen kann man im Sommer und im Winter ja auch einfach mal so haben. Aber nehmt das einmal mit und besprecht das einfach gerne. Und das Allerwichtigste ist natürlich Ruhe bewahren. Nicht jede Schwellung und nicht jeder erhöhte Blutdruck bedeutet immer eine ernsthafte Erkrankung in der Schwangerschaft. Und das ist auch wichtig, was wir ja zu Beginn gesagt haben. Wir möchten euch mit dieser Folge keine Angst machen, aber wir wollen darüber aufklären, was passieren kann, wenn ihr es eben habt und welche Maßnahmen hier eben ergriffen werden. Das heißt, macht euch da erstmal nicht zu einem großen Kopf. Falls ihr Bedenken habt, besprecht das gerne. Nehmt eure Fragen mit zu den Vorsorgeuntersuchungen. Kontaktiert die Hebamme oder auch den Frauenarzt, die Frauenärztin zwischendurch nochmal, falls ihr wirklich dafür Bedenken habt.
Und das ist auch immer so ein guter Weg, wenn ihr eine Hebamme habt, weil wenn die auch sagt, oh, pass mal auf, die Symptome, die du mir jetzt vielleicht gerade nennst, die jetzt vielleicht ganz plötzlich bei dir aufgetreten sind oder was du mir jetzt gerade sagst, lass das lieber einmal abklären, dann kann die eben euch auch schon eine Einschätzung geben und sagen, pass mal auf, es ist jetzt außerhalb der Sprechzeiten, es ist Wochenende, geh doch vielleicht mal in die Klinik, lass dir einmal Blut abnehmen, lass dich einmal durchchecken, dann seid ihr beruhigt, die Hebamme in der Regel aber auch. Und solltet ihr keine Hebamme haben und euch ganz unsicher sein, der wird niemand die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ihr diese Symptome bei euch verspürt, die nicht einordnen könnt, und das einmal abklären lasst und euch dann dahingehend untersuchen lasst. Dafür sind wir da. Auch am Wochenende, auch in der Nacht. Und deswegen könnt ihr da ruhig zur Abklärung einmal vorbeischauen. Wichtig ist auch nochmal an der Stelle zu erwähnen, ihr seid nicht alleine. Ihr müsst ja die Vorsorgeuntersuchung nicht alleine bei euch durchführen. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem bei uns hier in Europa und Deutschland. Ne? Wir Hebammen, auch euer Arzt, eure Ärztin, die begleiten euch während der Schwangerschaft durch festgelegte Vorsorgeuntersuchungen, die immer engmaschiger werden, auch je näher der Entbindungstermin rückt. Und wir wiederholen uns, aber es ist uns an der Stelle nochmal wichtig, ne? Mit der richtigen Betreuung können diese Schwangerschaftserkrankungen in der Regel sehr frühzeitig erkannt werden und auch gut gemanagt werden heutzutage.
Werfen wir nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft. Das ist ja nämlich auch mal sehr spannend, was da alles passiert. Und wirklich mit dieser modernen Diagnostik, die wir heutzutage haben und auch der Forschung, die können hier wirklich helfen, die Schwangerschaftserkrankungen wie die Präeklampsie, aber auch das HELLP-Syndrom früher und noch genauer zu erkennen. Es gibt neue Biomarker-Tests, die liefern vielversprechende Ansätze zur Früherkennung und Risikoabschätzung. Und das sind wirklich tolle Ausblicke, die wir haben, um wirklich das eben noch frühzeitiger zu erkennen.
Und was auch nochmal interessant für euch zu wissen ist, gerade wenn ihr vielleicht in der vorangegangenen Schwangerschaft betroffen wart, dann ist es inzwischen so, dass frühzeitig in der Folgeschwangerschaft auch schon mal eine ärztliche Beratung, Untersuchung und auch schon Blutentnahme stattfindet, weil man hat inzwischen herausgefunden, dass das Verhältnis zweier Proteine im Blut einen Ausschluss darüber geben kann, ob es ein Folgerisiko für eine Präeklampsie eben auftreten kann. Und das würde jetzt so sehr ins Detail gehen, lasst euch da wirklich ärztlich beraten, aber man hat einfach festgestellt, je höher die Werte sind, desto wahrscheinlicher ist eine Präeklampsie, beziehungsweise kann es sein, dass die eben schon vorhanden wäre. Oder aber wenn man feststellt, nee, die ist niedrig gerade oder gar nicht vorhanden, dann kann das Risiko für eine Präeklampsie innerhalb einer Woche inzwischen sogar nahezu ausgeschlossen werden über diesen Bluttest. Das beruhigt immer so ganz viele Schwangere, die eben diese Problematik mal in der vorangegangenen Schwangerschaft hatten, da schon mit Angst auch in die Folgeschwangerschaft gehen. Da gibt es inzwischen wirklich tolle Möglichkeiten.
Und genau deshalb ist es möglich, eine genauere Diagnose in Zukunft zu stellen, die vielleicht auch verhindert, dass man unnötige lange Krankenhausaufenthalte hat und eben aber auch diese Schwangerschaftserkrankung frühzeitig noch erkennen kann und somit eine Behandlung und eben eine Überwachung von Mama und Kind gut gewährleistet werden kann. Weitere Studien müssen den Nutzen hier noch bestätigen. Also wir sind ganz, ganz gespannt, was die Zukunft da noch bringen mag und hoffen, dass wir trotzdem mit dieser Folge über diese Schwangerschaftskomplikation euch reichlich Tipps und Informationen mit an die Hand geben konnten und ihr vielleicht auch wisst, wie wir damit umgehen, beziehungsweise was und welche Maßnahmen ergriffen werden, falls dies euch betreffen sollte.
Wichtig, alle Quellenangaben findet ihr auch wieder in den Shownotes. Wenn ihr nochmal was genauer nachlesen wollt, nochmal etwas euch genauer interessiert, dann könnt ihr euch da einfach auch nochmal reinklicken.
Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause. Ja, Marie, seit über 5 Jahren geben wir beide jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter. Und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in einem Buch komprimiert.
Hallo Hebamme. Liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit heißt unser Buch und das passende Hörbuch dazu. Aber worum geht es denn darin, Anja?
Unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen. Und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoiden, Inkontinenz, Paarbeziehungen nach der Geburt. Bei uns finden alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Das Buch gibt es sowohl online als auch in eurer Buchhandlung zu kaufen und das Hörbuch findet ihr exklusiv auf Audible. Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest oder hört und uns somit auch unterstützt.
Unglaublich.
Das gibt's doch nicht.
Fantastisch.
Was ist das denn? Hallo, Entdeckung der Woche. Wir sind heute direkt in die Kategorie Entdeckung der Woche gesprungen. Falls ihr euch wundert, wo ist denn die Rubrik Hallo Community? Wir wollten die Folge heute nicht so ausschweifen werden lassen, weil wir das letzte Mal doch gemerkt haben, sie ist sehr, sehr lang geworden und versuchen uns da gerade noch so ein bisschen einzupendeln. Ihr dürft uns aber trotzdem gerne weiterhin eure Voice schicken unter 0152 088 302 03, wenn euch eine Frage rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit, Babyzeit beschäftigt. Und dann hoffen wir, dass wir es nächste Woche wieder in unseren Podcast hier einbauen können.
Falls euch das jetzt zu schnell ging mit der Nummer, die findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr sie euch auch gerne noch rausziehen und dann freuen wir uns auf eure Voice.
Kommen wir jetzt aber zur Entdeckung der Woche. Ich habe heute etwas mitgebracht für uns, was schon längere Zeit durch die Medien kursierte und wo wir endlich eine Neuerung haben. Und deswegen fand ich es so wichtig, da heute mal mit dir drüber zu sprechen, nämlich Neuigkeiten im Mutterschutz. Der wurde erweitert nach einer Fehlgeburt. Und da ist es so, dass ab 1. Juni 2025 eine neue Gesetzesänderung in Kraft tritt, welche den Mutterschutz nach einer Fehlgeburt erweitert. Und das finde ich so elementar und so wichtig, dass ich dachte, ich bringe das heute hier mal mit und wollte noch so ein bisschen mal einen Einblick noch geben, was eigentlich dazu geführt hat, wie es dazu kam und wie denn diese neue Regelung aussieht.
Oh, ich finde das so toll. Ich habe es auch schon gelesen. Also schön, dass du es heute mitbringst. Ich habe mich aber auch schon drüber informiert, weil ich es auch so eine schöne und auch eine gute Erweiterung dahingehend finde, weil es einfach immer noch ein Tabuthema ist, was maßlos unterschätzt wird. Und auch wenn man davon betroffen ist und auch selbst eine Fehlgeburt hat oder hatte, dann weiß man, wie das doch einen beschäftigt und wie wichtig diese Gesetzesänderung wirklich ist.
Absolut. Und das Gute ist jetzt, sie wurde am 30. Januar 2025 im Bundestag einstimmig verabschiedet. Und der Bundesrat billigte das Gesetz wenige Wochen später, nämlich am 14.02. Das heißt, es ist durch und tritt jetzt wirklich in Kraft. Das konnten man bis zum Schluss eigentlich nicht so richtig glauben, weil es ging lange hin und her. Es war viel
Diskussion.
Ja, Diskussion. Auch Einsatz von Natascha Sagorski notwendig, auf die ich dann auch gleich nochmal zu sprechen komme, weil ohne sie wäre diese Änderung auf keinen Fall
eingetreten.
Wäre es überhaupt nicht eingetreten. Und deswegen, ich hole euch an der Stelle alle erstmal nochmal ganz kurz ab. Wie war denn oder ist denn jetzt bis Juni die Regelung des Mutterschutzes? Während des Mutterschutzes ist es einfach so, dass es Frauen verboten ist, ihrer beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Das ist sozusagen wie eine Art Beschäftigungsverbot. Also man darf einfach in der Zeit ganz kurz und lapidar formuliert nicht arbeiten gehen. Und in dieser Zeit erhalten Frauen eben weiterhin das sogenannte Mutterschaftsgeld. Das bedeutet, sie bekommen ihr Gehalt weitergezahlt. In der Regel vom Arbeitgeber und von der gesetzlichen Krankenkasse. Der Arbeitgeber zahlt den Lohn weiter und der wiederum bekommt das dann den Differenzbetrag von der Krankenkasse zurückerstattet zum Nettolohn. Also das heißt, Frauen haben keinen finanziellen Einbußen während dieses Mutterschutzes, dieser Schutzfrist. Bisher war es immer so, dass der Mutterschutz für die Schwangerschaft und nach der Geburt gezahlt wurde. Das heißt, er hat immer begonnen 6 Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin und ging dann noch bis 8 Wochen nach der Geburt. Also das war so der Zeitraum. Es waren Anpassungen möglich bei Mehrlingsschwangerschaften, aber auch bei einer Frühgeburtlichkeit. Dann war der Mutterschutz nach der Geburt sogar oder ist nach der Geburt nicht nur diese 8 Wochen, sondern 12 Wochen sogar.
Was ich übrigens sehr sinnvoll finde, absolut. Man muss es wirklich sagen, auch dass es da diese Sonderregelung gibt, da freue ich mich wirklich sehr für die Familien.
Und man muss auch sagen, da haben wir in Deutschland schon auch einen großen Luxus, dass das
im
überhaupt
Vergleich
ist.
Zu den anderen Ländern, schauen wir nach Frankreich, also nur in die umliegenden europäischen Länder, die alle nach 12 Wochen spätestens wieder arbeiten gehen, da haben wir wirklich einen großen Luxus, dass es bei uns nicht der Fall ist.
In Amerika ist es teilweise sogar wirklich 2-3 Tage nach Geburt,
und dann geht's
müssen
wieder los.
Die wieder... Ja. Am Arbeitsplatz stehen. Also das ist eigentlich der absolute Wahnsinn. Jetzt bin ich gerade nur so auf den Mutterschutz eingegangen, was so bei der regelrecht verlaufenden Schwangerschaft gilt. Bisher war es so, dass der bei Fehlgeburten immer erst nach der 24. Schwangerschaftswoche gegriffen hat oder aber, wenn das Kind mindestens 500 Gramm gewogen hat. Vorher hatten die Frauen überhaupt gar keinen Anspruch auf irgendeine Leistung. Und das bedeutete, wenn Frauen eine Fehlgeburt, einen Schwangerschaftsverlust hatten, dann mussten die, wenn die nicht arbeiten gehen konnten, weil es einfach nicht möglich war, körperlich, psychisch, sich immer eine Arbeitsunfähigkeit per ärztlichem Attest bescheinigen lassen. Und da ist halt immer die Krux gewesen. Erstens mussten sie den Weg auf sich nehmen und der musste ja immer begründet werden. Und wenn du da jemanden erwischt hattest, der sagte, nö, sehe ich jetzt irgendwie nicht so, dann hast du halt keine AU, keine Krankmeldung bekommen. Bei Natascha Sagorski war es nicht so.
Ausnahmen bestätigen ja immer die Regel.
Genau, aber wie gesagt, bei ihr war es eben nicht so, weil von ihrer eigenen Erfahrung geprägt war es eben so, sie hatte eine Fehlgeburt 2021 in der 10. Schwangerschaftswoche damals und die hat eben keine Krankschreibung bekommen. Und direkt nach der Curettage, die sie eben im Rahmen dessen erhalten hat, die Ausschabung, wurde sie gedrängt, sozusagen wieder arbeiten zu gehen und die fühlte sich damals weder körperlich noch seelisch dazu in der Lage. Und deswegen hat sie sich eben so dafür stark gemacht und eingesetzt und hat diese Initiative ins Leben gerufen und eben auch natürlich das Ganze, den ganzen Prozess jetzt und diese Gesetzesänderung ins Rollen gebracht, aus dieser persönlichen Erfahrung heraus. Und manchmal braucht es eben solche Geschichten eben auch und dann so starke Frauen mit sich was bewegt. Die hat zunächst erstmal, um euch da auch nochmal abzuholen, eine Online-Petition gestartet und da in unglaublich kurzer Zeit sehr großen Zuspruch erhalten, sehr viele Unterschriften gesammelt und hat die dann eben 2022 beim Petitionsausschuss im Bundestag eingereicht und seitdem eben intensiv für diese Gesetzesänderung eingesetzt. Die hat mit Politikern, Politikerinnen gesprochen. Die hat sich engagiert, medienwirksam engagiert und hat sich eben wirklich mit Leib und Leben dieser Reform verschrieben, dass die eben umgesetzt wird. Und das Schöne war eben auch, dass sie sehr schnell sehr viel Zuspruch auch bekommen hat von Politikerinnen, wie zum Beispiel der Bundesfamilienministerin Lisa Paus, aber auch viele prominente Frauen haben sich ihr angeschlossen, Aktivistinnen haben ihr Anliegen geteilt und darauf aufmerksam gemacht und deswegen ist da ganz schnell Bewegung reingekommen und zeigt auch so schön, dass man gemeinsam so viel eigentlich erreichen kann, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht und gemeinsam eben laut wird. Und ja, aufgrund der Petition verabschiedete eben der Bundestag das Gesetz für einen gestaffelten Mutterschutz jetzt letztendlich.
Wie schön.
Hat eine Weile gedauert, wahrscheinlich auch viel Kraft und Energie ihrerseits, aber jetzt ist es durch, jetzt ist es amtlich und kann eben ab 1. Juni umgesetzt werden. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich konkret? Der Schutz wurde sozusagen ausgeweitet und gilt jetzt auch für Frauen, die zu einem früheren Zeitpunkt oder mit einem geringeren Geburtsgewicht des Kindes einen Schwangerschaftsverlust, eine Fehlgeburt erleiden. Und betroffene Frauen haben nun, ohne dass sie lange diskutieren oder da nachfragen müssen, Anspruch auf diese Schutzfrist und können sich dadurch eben körperlich und emotional erholen. Die können vom Arbeitsplatz eben sofort freigestellt werden und erhalten, und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, eine verbesserte finanzielle Unterstützung während dieser Zeit, dass eben auch diese Sorgen nicht noch zusätzlich hinzukommen. Und wie sieht das jetzt genau aus, dieser Anspruch auf den gestaffelten Mutterschutz? Der ist abhängig von der Schwangerschaftswoche. Das heißt, ab der 13. Schwangerschaftswoche, wenn eine Fehlgeburt auftritt, hat man Anspruch auf Mutterschutz von 2 Wochen. Ab der 17. Schwangerschaftswoche einen Mutterschutz von 6 Wochen. Und ab der 20. Schwangerschaftswoche einen Mutterschutz von 8 Wochen. Und da finde ich, das ist wirklich Zeiten, die ganz wichtig sind für viele Frauen wirklich in dieser Situation. Denn eine Fehlgeburt ist ja oftmals eine ganz, ganz schwere traumatische Erfahrung, die, ja, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, emotionale, aber auch eine körperliche Belastung darstellt und einfach Zeit braucht eben auch zur Verarbeitung und man eben nicht sagen kann, zack, nächsten Tag läuft alles wie gewohnt weiter. Und was ja da auch noch dazu kommt, und das wird ja häufig so unterschätzt, dass es ja nicht nur das Körperliche ist und das Mentale ist, sondern dass auch eine hormonelle Umstellung vom einen aufs andere in so kürzester Zeit wirklich stattfindet, die ja auch Zeit braucht. Und ja, deswegen toll, dass es jetzt diese Zeit gibt, dass Frauen diese Zeit wirklich haben. Danke an Natascha Zagorski, dass du dich eingesetzt hast. Und das Tolle ist auch noch an der Stelle zu erwähnen, ob man den Mutterschutz bei einer Fehlgeburt in Anspruch nimmt, das kann jede Frau für sich selbst entscheiden, weil die einen gehen so damit um, die anderen so. Aber sie haben jetzt halt diese Möglichkeit, diese Selbstbestimmung zu wählen, weil das ist ja gerade auch was Wichtiges, ne? Dass sie einfach in dieser Situation, wo so Gefühle der Hilflosigkeit und Ohnmacht oft eintreten, eine Selbstbestimmung wieder haben und selber entscheiden können. So möchte ich das gern für mich haben. Möchte ich diesen gestaffelten Mutterschutz in Anspruch nehmen? Sie hätten auch die Möglichkeit, sich weiterhin krankschreiben zu lassen. Kann jede Frau jetzt selber entscheiden und selbst bestimmen, wie es für sie irgendwie passt und wie sie das gerne möchte.
Vielen Dank, Anja, dass du uns das heute mitgebracht hast. Auch nochmal von meiner Seite vielen, vielen Dank für deinen Einsatz. Liebe Natascha, es ist wirklich großartig, was du erreicht hast. Ich glaube, du kannst ganz, ganz stolz auf deine Arbeit, deine Mühe, deine Muße und deinen Mut auch sein, das durchzubringen. Und wirklich ganz, ganz toll, dass es geklappt hat und dass du heute auch dieses Thema in die Entdeckung der Woche mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Dann sind wir jetzt schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart und wir hoffen, dass wir euch wieder tolle Informationen mitgeben konnten. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und ihr keine weitere Folge mehr verpasst und auch nächste Woche wieder mit dabei seid oder uns eine kleine Bewertung dalasst. Da freuen wir uns wirklich sehr darüber und auch diese zu lesen.
Ja, auch von mir an der Stelle vielen Dank. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Wir hatten heute ein bisschen einen Knoten in der Zunge, auch das darf mal sein, das kann man auch mal ehrlich zugeben. Trinken wir aber noch einen Schluck Kaffee und Tee, genau, dass wir den restlichen Tag weiter gut durchstehen und dann sagen wir bis nächste Woche, eure Anja
und Marie. Hallo Hebammenzeit ist eine Produktion von Hallo Hebamme.
Executive Producer Lena Spannagel und wir, Anja Stern und
Marie Kuhn. Schnitt und Sound Justin Skaria.
Redaktionelle Unterstützung Nora Helmel.
Vermarktung Silvia Körner.
So, und jetzt aber Knoten raus aus der Zunge.
Bis nächste Woche.